Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Herzlich willkommen, die Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. Am Mikrofon Renato Schlegelmilch und mir gegenüber unser Studiogast.
Dmitri Eikin, hallo.
Wir sprechen heute über die Ukraine. Wir gehen nach Kiew, um genauer zu sein, auf den Maidan, den Unabhängigkeitsplatz im Zentrum von Kiew, wo im Moment die ganze Welt hinschaut, wo sich die weltpolitischen Umbrüche in der Ukraine und ja, in Bezug auf die ganze Welt abspielen. Und da sprechen wir mit unserem Studiogast drüber, denn du warst selber gerade in der Ukraine.
Ganz genau, vor 2 Wochen raus.
Und das ist heute unser Thema, was sich da abspielt hinter den Kulissen, wie die Menschen leben in der Ukraine, was politisch abgeht. Das ist ja unser Thema heute in der Sternzeit, die heißt Maidan. Und wir freuen uns, dass ihr zuhört.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Wir kommen nochmal auf den Anfang zurück. Wir begrüßen unseren Studiogast heute in der Klartext-Sternzeit, Dmitri Eikin.
Ja, hallo.
Unsere Sternzeit heißt Maidan. Wir sprechen über Kiew, über den Maidan-Platz. Wir sprechen über die politische Lage und über die Menschen in der Ukraine. Und ich glaube, Maidan-Platz zu sagen, ist ein bisschen redundant, ne?
Sehr. Also Maidan ist der Platz auf Ukrainisch. Und in dem Fall, wenn man von Maidan spricht, meint man eigentlich nicht nur einen Platz. Der Platz selbst heißt Maidan Nezalezhnosti, also Platz der Unabhängigkeit. Der ist eigentlich schon weltberühmt, auch wegen einer Revolution, die vor ziemlich genau 10 Jahren stattgefunden hat. Nämlich die Orangene Revolution vor 2004.
Und der Platz heißt seitdem erst Unabhängigkeitsplatz.
Genau, und seitdem heißt er Unabhängigkeitsplatz. Aber der Maidan, den man jetzt meint, meint eigentlich diesen Platz und die Zugangsstraßen dazu. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass man ja eben diesen Platz nimmt und dann 500 Meter in jeder Straße, die so ein bisschen nach rechts oder nach Süden, Osten, Norden und Westen führt. Und dieses Areal ist nach wie vor begrenzt durch Barrikaden, die eben die Maidan-Selbstverteidigungskräfte errichtet haben im Laufe von diesen Monaten, die sie dort verbringen. Denn das sind tatsächlich Monate, das hat angefangen Ende November.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Wie kommst du denn überhaupt dazu, dass du uns darüber erzählen kannst, über Kiew, über die Ukraine, über den Maidan?
Nun, ich bin von meiner Arbeit bin ich sehr verbunden mit der Region, eigentlich sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine und bin da sehr oft und war in der Ukraine in den vergangenen 5 Monaten war ich jetzt mehrmals, unter anderem 2-mal in Kiew und 2-mal in Lviv, Lemberg, das ist die größte Stadt in der Westukraine. Und ich habe eben mitbekommen, wie das Ganze angefangen hat im November. Ich habe mitbekommen, wie die Lage eskaliert ist im Februar. Und ich war jetzt in Kiew eben eine Woche, nachdem es einen in Anführungsstrichen Frieden gibt. Frieden ist da jetzt vielleicht ein etwas missverständlicher Begriff. Wenn man da auf den Straßen ist, gerade auf dem Maidan, wird man nicht darauf kommen, dass das eine Friedenszone wäre. Aber es wird zumindest nicht geschossen oder nur sehr wenig und es sterben keine Menschen mehr da in Kiew in der Innenstadt.
Der Maidan ist keine Friedenszone, das ist ein gutes Stichwort, werden wir gleich darüber weiterreden. In unserer Sternzeit-Klartext heute 2 Stunden lang über Maidan. Maidan, sagst du nochmal bitte den kompletten Namen des?
Maidan Nezalezhnosti.
Den Unabhängigkeitsplatz in Kiew und was der inzwischen für eine Bedeutung hat als mehr als nur ein Platz.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio.
Unsere Sternzeit heißt Maidan als Augenzeuge bei der Ukraine-Revolution. Am Mikrofon ist Renato Schlegelmilch und der Augenzeuge, mit dem wir sprechen, ist heute unser Studiogast.
Dmitri Eikin, hallo.
Und genau, wir sagen beide hallo.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Maidan heißt unsere Sternzeit. Wir sprechen über die Revolution in der Ukraine mit unserem Studiogast Dmitri Eikin. Erste Frage, kann man eigentlich von Revolution sprechen?
Ich würde
ist
sagen, ja.
Nein,
ich würde sagen, ja. Also es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Manche sprechen von einem Machtwechsel oder einem Staatsstreich, auch wird ja in Russland zum Beispiel gesprochen. Aber ich denke, man kann von der Revolution reden, zumal wenn wir 2004 von der Orangenen Revolution gesprochen haben, dann ist das jetzt definitiv eine.
Ist das denn eine politische Aussage, ob man das Wort Revolution verwendet oder nicht, dass man das vielleicht so ein bisschen runterspielt?
Ich glaube, das ist auch eine politische Aussage in der Tat, denn wenn Russland nicht von der Revolution spricht, dann will es dem den Menschen, die auf dem Maidan sind, auch die Repräsentativität seitens des Volkes aberkennen, sozusagen. Mhm. Man könnte dann immer von einem Putsch sprechen oder von einer kleinen Gruppe. Aber ich glaube, in diesem Fall wirklich geht es um eine Revolution, die wie auch 2004 nicht unbedingt nur für etwas ist, sondern vor allem auch gegen etwas war. Und dieses Etwas oder diese Person war der Präsident Janukowitsch und seine Politik, die eben doch sehr vielen Menschen dann im Endeffekt der kritischen Masse der Menschen dann zu weit oder zu wenig war.
Sprechen denn die Ukrainer selber von Revolution oder verwenden die das Wort auch nicht?
Die sprechen von der Revolution, ganz klar. Also für die ist es eine Revolution.
Unsere Sendung heißt, ich habe es gerade erwähnt, Maidan. Es geht um den Platz im Zentrum von Kiew und welche Bedeutung der gewinnt. Du kannst uns darüber erzählen, weil du in der vergangenen Woche direkt aus Kiew zurückgekommen bist. Und wenn wir auf unsere Internetseite gucken, domradio-sternzeit.de, da finden wir ein Bild, was du uns mitgebracht hast. Ein Bild vom Maidanplatz, von Ziegelsteinen, die da aufgetürmt sind und von einer roten Rose, die da drauf liegt. Was hat das für eine Bedeutung?
Also, erstens ist es ganz spannend eigentlich, dass dieses Bild jetzt nicht mehr aktuell ist. Also ich habe eben gestern noch Bilder von diesem Platz gesehen, wo ich das geschossen habe, mhm. Da ist das nicht mehr so. Der Hintergrund dieser Geschichte ist ganz einfach eigentlich. Zum Zwecke der Selbstverteidigung wurden die Ziegelsteine abgetragen. Mit denen wurde auf die dann Militärs, beziehungsweise das war das innere Militär und die Polizei, Spezialeinheiten, das sogenannte Berkut, wurde dann geworfen. Und die standen eben abgetragen oder wurden dann erstmal in Häufchen abgetragen, als die Proteste oder die heiße Phase der Proteste in Kiew vorbei war, hat man die wieder zusammengestellt, eben in diesen rechteckigen Formen, zum Zweck des Wiederaufbaus der Straßen sozusagen. Es wird jetzt wieder, die Steine werden wieder auf den Straßen ausgelegt. Und Stand jetzt, sind die Steine eigentlich auch wieder drauf. Das heißt, jetzt läuft man wieder auf diesen Steinen. Ich fand das einfach so symbolisch. Es ist ganz einfach eigentlich, wenn man da sowas sieht, auch sowas zu fotografieren und man geht da einfach vorbei und kann sich, wenn man diese Haufen von diesen Steinen sieht, kann man sich alles vorstellen, was hier an diesem Platz eben passiert ist. Und die Blumen, da muss man auch dazu sagen, es ist jetzt eine einzelne Blume da gewesen, aber der ganze Maidan, also der ganze Bereich, nicht nur der Platz selbst, ist eigentlich voller Blumen. Vor allem liegen viele da, wo Menschen tatsächlich erschossen wurden und gestorben sind, aber auch viele drumherum, weil das eben alles Schauplätze waren von wirklich blutigen Kämpfen, die Tote bzw. auch sehr viele Verletzte hinter sich hatten. Und dass das nicht vorbei ist, habe ich zum Beispiel daran gespürt, dass ich an einem der Tage dann über den Platz eben weiterging und eine Prozession gesehen habe. Das wird so gemacht, dass Menschen, die während der Kämpfe dort gestorben sind, beziehungsweise an den Folgen der Kämpfe gestorben sind, die werden nochmal im offenen Sarg vorbeigetragen an dem ganzen Platz, sodass sozusagen als letzte Ehre erwiesen wird von allen, die da am Platz sind, bevor die dann eben zum Friedhof getragen werden, beziehungsweise in die Kirche und zum Friedhof. Und sowas habe ich dann eben gesehen. Da ist man komplett unvorbereitet darauf. Die Stimmung ist natürlich sowieso, wenn man da mittendrin ist, schon durchaus bedrückend. Aber wenn man so etwas sieht, dann weiß man eigentlich, wie nah das Ganze eigentlich noch ist.
Das ist eben das, was ich mir auch so denke. Normalerweise, wenn man über sowas redet, an diesem Platz hat sich das und das ereignet, das und das Massaker, die und die Revolution, dann sind das meistens Sachen, die sind 100 Jahre, 50 Jahre, vielleicht 30 Jahre her. Bloß hier auf diesem Platz ist das 2-3 Wochen her.
Ganz genau, vor allem das war eigentlich vorher schon für mich zum Beispiel surreal, weil man diese ganzen Straßen kennt. Hier stand das Hotel, hier ist das Café, hier, hier ist man 1000 Mal gelaufen. Und
so ähnlich wie das jetzt, wenn das vom Kölner Dom passieren würde.
Ganz genau, das ist wahrscheinlich so ähnlich, sagen ja viele, wie das mit dem 11. September. Man schaut sich etwas an, diese medialen Bilder, und denkt, das ist bestimmt ein Blockbuster. Das kann es nicht sein, das kann es nicht geben, das kann es in dem Leben eigentlich nicht geben. Und zumal er nichts davon gesprochen hat in einer Zeit von vor 2 bis 3 Monaten, dass da geschossen wird und dass da zehntausende Menschen sich gegeneinander stehen.
Wie ist denn das, wenn du letzte Woche, vergangene Woche da warst, fühlst du dich dann noch bedroht? Denkst du, hier kann nächsten Moment wieder irgendwie ausbrechen, oder ist mit dem Machtwechsel erstmal zumindest in Kiew Ruhe eingekehrt?
Das ist verschieden. Man muss wirklich sagen, dass auch das ist sehr sonderbar jetzt in der aktuellen Lage. Auf dem Maidan-Areal selbst ist ja nach wie vor keine Polizei. Man hat da nur die Kräfte der Selbstverteidigung, unter anderem diese Menschen, diese jugendlichen Teenager, die dem sogenannten rechten Sektor angehören. Das sind nämlich die, die Russland mit diesen Massen der Nationalisten eben benennt. Da sind tatsächlich Jugendliche, bei denen man nicht unbedingt weiß, wo sie herkommen. Auch würde ich jetzt nicht unbedingt von einer politischen Ausrichtung sprechen. Ich würde am besten sagen, das sind einfach schlecht gebildete Jugendliche, die möglicherweise radikal und gewalttätig oder gewaltbereit sind. Diese Menschen haben aber scharfe Waffen, viele scharfe Waffen, und die machen in Anführungsstrichen dann eben die Polizei auf diesem Gebiet. Die haben natürlich keine Befugnisse, die sind eigentlich von keinem dazu beauftragt worden, die sind kein Teil von staatlichen Polizei oder sonstigen Kräften. Die sind zum Teil auch gewaltbereit gegen die benachbarten Läden, Hotels. Im besten Fall wohnen, essen die da umsonst. Im schlimmsten Fall wollen sie Schutzgeld in Anführungsstrichen eintreiben. Also da ist es nun nicht von einer Sicherheit zu sprechen. Allerdings, wenn man 200 Meter weiter geht, wirklich ungelogen, dann hat man ein ganz normales Leben, als ob nichts wäre.
Ein bisschen skurriles Gefühl dann, oder?
Sehr. Also wie gesagt, ich hatte ein Hotel mittendrin, also wirklich im Maidan-Bereich, und ich hatte dann zum Beispiel keine Heizung, und zwei Etagen im Hotel waren besetzt, und oder da lebten, wohnten halt eben diese Jugendlichen aus dem ganzen Bereich der Ukraine, die da hinkamen und mit Waffen eben dann rein und raus gingen. Aber wenn man ein Hotel hätte, dann irgendwie ein paar hundert Meter weiter, hätte man weder eigentlich diese Kriegsschauplätze gesehen, noch diese Jugendlichen.
Bekommt man denn dann als ausländischer Besucher, der du bist, irgendwie angeraten, gehen Sie in diese Straße jetzt nicht rein, verhalten Sie sich so und so, dass Sie keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Also, oder wirst du einfach da ins kalte Wasser geschmissen und musst selber gucken, wie du zurechtkommst?
Ich denke, wenn ich der ausländische Besucher wäre, der wirklich als ausländischer Besucher dahin geht, ja. Ich war nun sehr oft da und ich komme aus der ehemaligen UdSSR, sprich ich bin da jetzt nicht fremd und wirke auch nicht so, was mir allerdings mehrere Kollegen und Freunde gesagt haben, naja, du mit deinem Moskauer Russisch wirst da jetzt sicherlich nicht unbedingt die Person sein, die diese ukrainisch sprechenden Jungs hören wollen. Mhm. Aber ich würde jetzt, also man muss natürlich in solchen Lagen, in Städten, wo sowas passiert, sicher immer aufpassen, was man macht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mehr als nur Vorsicht erstmal geboten ist.
Und ich vermute mal, jeder Mensch, der da hinkommt, hat auch einen Grund. Da werden jetzt nicht die Urlauber hinkommen, die einfach mal eine Woche raus wollen.
Glaube ich auch nicht. Wobei mich zum Beispiel gewundert hat, auf dem Maidan gibt es vielleicht 2.000, 3.000 Menschen, die es dort schon gegeben hat vor Monaten. Aber da gibt es auch jeden Tag Zehntausende, die da wirklich hingehen. Das sind Kiewer und auch Menschen aus der Umgebung und anderen Städten der Ukraine, die wirklich hinkommen, um sich ein Bild davon zu machen und auch Fotos davon zu machen, weil das eben in ihrem Land passiert ist. Man muss ja sagen, das, was in Kiew stattgefunden hat, hat vielleicht noch in ein paar Großstädten stattgefunden. Für den Rest der Ukraine ist das eigentlich ein Ding, was in Kiew passiert ist. Die haben da dazu keine Verbindung, die haben höchstens Demos in ihren Städten gehabt, aber Kämpfe, Kampfschauplätze, das kennen sie gar nicht.
Bei diesen Demos bist du dann auch selber mitmarschiert in Lew, Lemberg. Darüber sprechen wir gleich im nächsten Teil unserer kleinen Textsternzeit zum Thema Maidan, die Revolution in der Ukraine und die du als Augenzeuge miterlebt hast.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Es geht um die Ukraine, es geht um die Revolution und in der Ukraine, es geht um den Maidan, den Platz der Unabhängigkeit, Platz der Unabhängigkeit heißt's. Und unser Studiogast Dimitri Kalkin ist letzte Woche aus der Ukraine zurückgekehrt und berichtet von seiner Reise. Wir haben gerade eben, oder du hast gerade eben schon angesprochen, das, was in Kiew passiert, diese gewaltsamen Auseinandersetzungen, diese Kämpfe. Die meisten Leute außerhalb von Kiew sagen, das ist was, das ereignet sich in unserer Hauptstadt, wir haben damit gar nichts zu tun. Sonst, was passiert, sind eher noch Proteste. Und so, bei so einem Protest war du auch selber dabei in der Westukraine in Lviv, ich kann es nicht so richtig aussprechen.
Lviv.
Lemberg.
Lemberg, ganz genau. Ich war eigentlich mehrmals in Lemberg, seit es angefangen hat. Ich habe aber den Beginn dieser Protestbewegung in Lviv und in Ivano-Frankivsk, das ist eine weitere Region, Hauptstadt in der Westukraine, eben mitbekommen im November 2013, als eben die Studentenproteste angefangen haben, sowohl in Kiew als auch im Westen der Ukraine. Zum Hintergrund, es ging nochmal darum, dass Präsident Janukowitsch vor der Wahl stand, entweder ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, das ihm bestimmte finanzielle Vorteile bot. Es ging klar darum, dass der Ukraine eine große Wirtschaftskrise bevorsteht. Oder eben die Alternative war ein Assoziierungsabkommen mit dem von Russland dominierten, neu zu gründenden Eurasischen Union. Also diese Union sollte eben einige ehemalige UdSSR-Republiken dann wieder vereinen. Und da hat Janukowitsch sich eben für den östlichen Nachbarn entschieden, zum Unwohl sehr vieler pro-europäisch eingestellter Menschen, vor allem eben der Studierenden, die zu Zehntausenden wirklich in mehreren Großstädten in der Ukraine, nicht nur in Kiew, eben auf die Straßen gingen, und in jeder Stadt in der Ukraine gab es dann einen sogenannten Euromaidan, also einen Europlatz. Und eben diese Anfänge habe ich in Lemberg und wie gesagt in Ivano-Frankowsk selber erlebt. Das sah dann so aus, dass man mitten auf dem größten Platz in der Stadt eine Bühne hatte, die in blau war mit gelben Sternen, also klar
EU-Logo, EU-Flagge.
EU-Symbolik. Da waren dann irgendwie rudimentäre Lautsprecher drumherum, und auf der Bühne waren verschiedenste Sprecher, Studentensprecher, Menschen, dem Lokalpolitiker, wer auch immer. In Lviv und Ivano-Frankivsk sah das so aus, dass die Polizei draußen stand und sich überhaupt nicht eingemischt hat, aber wir reden wirklich auch von Gebieten, die eine sehr bunte und breite europäische Vorgeschichte haben, die mal polnisch waren, mal österreich-ungarisch waren. Das heißt, für diese Gebiete ist Teil von Westeuropa oder von Mitteleuropa sein selbstverständlich. Das entspricht dem, wie sie sich fühlen. Das entspricht auch extrem der Stadtarchitektur zum Beispiel. Wenn man da durch die Städte geht, würde man nie auf die Idee kommen, dass das immer noch ein Teil von der UdSSR war. So verschieden war das Riesenland eben, dass man da durchaus absolut west- oder mitteleuropäische Städte hätte. Man könnte sagen, das ist jetzt Polen, Tschechien, was auch immer. Und eben auf den Straßen hin zu diesen Plätzen strömten dann mal hier 1000 Jugendliche von der Universität XY, da mal hier von der medizinischen Universität, da mal hier die Lehrer, die Junglehrer. Man muss aber auch allerdings dazu sagen, dass das alles angefangen hat, auch als eine Art Happening. Ich habe mich zum Beispiel erinnert damals an die Proteste 2005, 2006 gegen die Einführung der Studiengebühren. Das waren natürlich Proteste gegen dieses Vorhaben, aber natürlich waren es auch Möglichkeiten, einfach zusammen auf der Straße zu sein, zumal zum gleichen Zeitpunkt auch noch die Fußball-WM in Deutschland stattgefunden hat. Also das hatte auch etwas von einem Happening, bei dem man sowieso einfach dabei ist, weil es cool ist. Und ja, die Menschen haben tatsächlich eine gute Idee unterstützt, aber das war jetzt nicht so, dass die alle überzeugt waren und wirklich mit Inbrust dabei waren, eben für die EU, zumal man auch dazu sagen muss, nicht viele von denen haben dann wirklich ein Verständnis dafür gehabt, was es eigentlich bedeuten würde, dass in der EU zu sein und dass ein Assoziierungsabkommen überhaupt nicht gleichzusetzen ist mit der EU und welche Herausforderungen das eigentlich für die Ukraine bedeutet. Das ist
eher so ein Symbol, wir gehören jetzt zur westlichen Welt quasi.
Genau. Es ging um einen Traum, für den die Menschen auf die Straße gingen, und es ging vor allem um einen Traum, nicht so zu leben wie jetzt. Es ging wirklich sehr stark auch gegen das, wie es jetzt ist. Und daraus sind nämlich dann eben diese hunderttausende Menschen in Kiew dann auch entstanden. Das waren Studierende, aber dann auch nicht nur Studierende, weil die Menschen in Kiew, man kann fast schon sagen, ein genetisches Gedächtnis haben für diese Proteste, weil sie eben 2004 das auch mitbekommen haben und die Lage dann immer ähnlicher gesehen haben wie damals. Und damals ging es ja auch nicht für einen Politiker, sondern gegen den massiven Wahlbetrug und gegen einen Versuch der Machtergreifung mit Hilfe der russischen oder pro-russischen Kräfte.
Hättest du denn, als du das vor 4-5 Monaten im November diese ersten Proteste mitgekriegt hast, der Grundkonflikt, der da dahinter steht, westlicher Teil der Ukraine gegen östlicher Teil der Ukraine, das ist ja schon ein tiefgehender Konflikt. Hättest du da schon erwartet, dass das diese Dimensionen annimmt, zu denen es jetzt gekommen ist?
Zu der Frage der Dimensionen, ja, hätte ich erwartet, weil es mir klar war, wenn es nicht dazu wird, dann wird es auch zu nichts führen. Sprich, dann gibt es keine Entwicklung, dann versandet es sich. Aber zum Zweck zu diesem Thema, das dem oft diskutierten und genannten Ost und West, tiefe Spaltung, das ist nicht so einfach, das ist auch nicht so ganz, dass der Osten nur pro-russisch wäre und der Westen nur pro-ukrainisch. Ich denke, wir können davon sprechen, dass da verschiedene Gebiete sind, in denen verschiedene Einflussgruppen und verschiedene Sprachgruppen auch sind, und in jedes dieser Gebiete muss man einzeln schauen. Pauschalisieren hilft da jetzt sehr wenig.
Das machen wir gleich in der nächsten Stunde. Da geht es dann um das Selbstverständnis der Ukraine, Ostteil, Westteil, und es geht natürlich auch um die Krim, was die mit der ganzen Situation jetzt zu tun hat. Vorher hören wir gleich noch den Pimp My Prayer, und da erzählst du uns deinen persönlichen Eindruck. Du hast uns ein Zitat mitgebracht zur Situation in der Ukraine. Unser Studiogast ist Dimitri Kalkin.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Slava Ukraine, Героям слава. Oder auf Deutsch: Hoch lebe die Ukraine, hoch leben die Helden.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die zweite Stunde der Sternzeit, am Mikrofon immer noch Renato Schlegelmilch mit unserem Studiogast
Dimitri Kalkin.
Und wir haben heute ein hochspannendes Thema. Es geht um den Maidan. Dimitri war als Augenzeuge bei der Revolution, bei den Umbrüchen in der Ukraine dabei. Und du hast uns gerade ein Zitat mitgebracht zur vollen Stunde. Sag uns nochmal, was haben wir da gehört?
Also, ich habe eigentlich auf Ukrainisch gesagt: Hoch lebe die Ukraine, hoch leben die Helden. Und diese zwei Ausrufe eigentlich habe ich deshalb thematisch jetzt als sehr wichtig empfunden, weil das im Endeffekt der Schlachtruf der jetzigen Revolution ist. Der Hintergrund dieser Geschichte ist allerdings sehr umstritten. Dieser Schlachtruf, also die eine Seite sagt, hoch lebe die Ukraine, und die andere sollte antworten, eben mit der Antwort, hoch leben die Helden, stammt von der ukrainischen Unabhängigkeitsarmee. Das war die Armee um einen Politiker namens Stepan Bandera. Und Bandera war Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich einer der größten Unabhängigkeitskämpfer in der Ukraine. Er hat erstmal gegen das russische Zarenreich gekämpft, an der Seite eigentlich der Kommunisten. Als die Revolution stattgefunden hat, hat er gehofft, die Ukraine bekäme die Unabhängigkeit. Es gibt auch verschiedene historische Zeugnisse, die davon sprechen, dass davon auch durchaus die Rede war. Dann hat man sich aber in Moskau und St. Petersburg ganz anders entschieden und die Ukraine eben zum Teil der UdSSR gemacht. Dann ist Bandera dann eben zu einem Staatsfeind geworden und kämpfte gegen die Sowjets. Und hier beginnt eigentlich der umstrittene Teil, kämpfte brutal zum Teil gegen die Sowjets und kämpfte auch zum Beispiel an der Seite der von Nazi-Deutschland gegen die Sowjets. In keiner anderen Republik der Sowjetunion gab es so viele SS-Teile oder aus der Bevölkerung gemachten SS-Teile und Teile der Wehrmacht wie in der Ukraine. Also ist seine Person höchst umstritten, sowohl in der Ukraine selbst in verschiedenen Teilen als natürlich auch für Russland. Aber auch eben dieser Schlachtruf. Nichtsdestoweniger wird er jetzt verwendet eben in der Revolution, was für viele Menschen vorher auf die Mühlen der russischen Propaganda gießt, die sagt, das seien ja alles nur Nationalisten. Was aber für die anderen wirklich ein Identifikationsruf ist. Einfach hochlebe die Ukraine, hochleben die Helden. Und leider hat diese Revolution weit mehr als 100 Tote gefordert, also weit mehr als 100 neue Helden.
Und gleich reden wir dann weiter über das Thema. Und da geht es dann insbesondere darum, was das kleine Wörtchen die im Zusammenhang von die Ukraine für eine große Bedeutung hat. Da geht es gleich weiter in unserer Sternzeit. Klartext zum Maidan.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Maidan heißt unsere Sternzeit. Wir sprechen mit dem Augenzeugen der Ukraine-Revolution. Unser Kollege Dimitri Kalkin ist hier bei uns im Studio. Und ich habe es gerade eben angesprochen, das Wort die spielt in der Ukraine eine große Bedeutung im Zusammenhang der Wortkonstruktion die Ukraine. Was hat das auf sich?
Ja, das hat eigentlich, da fängt jetzt die Sprachpolitik an. In der russischen Sprache heißt das normalerweise, wenn man sagt, ich fahre in die Ukraine, heißt das ja, jedu na Ukraino. Wobei dieses na, also in die, indiziert eigentlich, bedeutet, ich fahre in ein Teil von einem anderen Land. Das galt für die Ukraine auch eine sehr lange Zeit, als ein Teil der Ukraine eben Teil von dem russischen Zarenreich oder eben Teil von Polen oder Teil von Österreich-Ungarn war. Denn das Land war, wie gesagt, immer in der Geschichte eigentlich aufgespalten zwischen verschiedenen Großmächten und das hatte kaum Unabhängigkeitszeiten. Nun wollen die Menschen eigentlich aber nicht, dass die Sprache eben immer noch das ausdrückt, dass Ukraine nur ein Teil von etwas Größerem ist. Und deshalb gab es fast schon eine offizielle Bitte an die US-amerikanischen Politiker, nicht von in the Ukraine zu sprechen, sondern von in Ukraine, wie eigentlich von jedem anderen Land auch. Das hat eben kein bestimmtes Artikel, weil es auch nicht ein Teil, einen bestimmten Teil nur bedeutet. Es bedeutet wirklich ein ganzes Land, das braucht keinen Artikel. Das bedarf keines Artikels. In Russland ist es übrigens auch so, oder in Russisch, dass man die Bedeutung und den Zugang der Menschen zu der Krise auch daran zum Beispiel sehen kann, ob die Menschen denn sagen, in der Ukraine oder in Ukraine. Das würde dann auf Russisch heißen, na Ukraine oder w Ukraine. Das wäre, also man in Deutschland sagt man immer w Germanie, da wird keiner auf die Idee kommen, das anders zu sagen. Und diese Politik, die ist eben tatsächlich auch im alltäglichen Leben in der Sprache eben angekommen.
Ich versuche da gerade irgendwie eine Parallele zu finden, wie man das in Deutschland sehen würde, zum Beispiel, wenn wir über Bayern reden würden, wäre das dann eine sprachliche Konstruktion, die den Bayern gegenüber sagt, ihr seid kein eigenwertiges Land, sondern ihr werdet bloß als Teil von Deutschland gesehen, obwohl, es ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber die Bayern ja auch sich als Freistaat eigenständiger sehen als so manch anderes Bundesland.
Aber genau,
das hinkt jetzt ein bisschen.
Genau, das hinkt jetzt ein bisschen. Das wäre jetzt eher, wenn Deutschland auf Grund von der Vergangenheit, von der preußischen Vergangenheit zum Beispiel von Polen so sprechen würde, als wäre noch, oder von dem Teil Polens, von Schlesien zum Beispiel, als sei das immer noch Deutschland im Sinne von, und genau, da muss man noch vielleicht zur Ukraine sagen, was bedeutet denn Ukraine? Krai heißt auf Russisch und eigentlich auch auf Ukrainisch ein Gebiet, ein Land. Ukraine ist etwas an einem Land, an einem Gebiet, also ein Stück. Auch das bedeutet nochmal ein Stück von einem Land. Das wollen die Menschen natürlich nicht ändern, das ist nur mal die Bezeichnung. Aber wenn du sagst, in einem Stück von einem Land und betonst es noch mit grammatikalischen Konstruktionen, dann wird es ganz schwierig. Ganz klar ist diese Spitzfindigkeit jetzt darauf zurückzuführen, dass die Menschen sehr genau darauf achten, was passiert und natürlich sehr sensibilisiert beziehungsweise mit sehr viel Gefühl und Herz und mit weniger Verstand dran gehen, an sich ist es nur Sprache. Man kann sagen, beruhigt euch, das hat mit 100 Jahre alten Traditionen zu tun und eigentlich nicht mit der aktuellen Wertschätzung oder Nichtwertschätzung davon, was passiert. Aber dafür ist jetzt einfach die Sensibilisierung extrem hoch in der Ukraine. In Ukraine.
Wenn wir über Ukraine sprechen, okay. Und Hast du gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man nicht von Ost und West reden kann, von dem Teil des Landes, der Richtung Europa tendiert oder zu Russland. Du sagst, Ukraine hat verschiedene Regionen, die alle so im Prinzip ein eigenes Selbstverständnis haben. Kann man das so sagen?
Es gibt verschiedene Arten von Selbstverständnis, würde ich sagen. Also wenn man vom Osten redet, dann muss man sagen, im Osten gibt es Regionen, in denen es auch jetzt keine Bestreben gibt, russisch zu werden und in denen selbst von Russland bezahlte Provokationen und angekaufte Demonstranten überhaupt keine Bedeutung haben werden, weil sie keine Unterstützung der Bevölkerung haben. Wiederum gibt es andere Gebiete, die tatsächlich geschichtlich und wirtschaftlich sehr stark verbunden und politisch auch sehr stark verbunden sind mit der Ukraine, mit Russland. Das muss man sich so vorstellen, dass die Menschen dort hauptsächlich Russisch sprechen, hauptsächlich russisches Fernsehen, sprich auch die russische Propaganda konsumieren, entsprechendes Weltbild haben, entsprechende zum Beispiel familiäre Verbindungen haben zu Russland. Das Geld kommt oder stammt aus Russland, die dort ansässigen Großgeschäftsleute, auch zum Teil Oligarchen tatsächlich, haben auch sehr starke Verbindungen zu Russland. Also in solchen Gebieten, da reden wir zum Beispiel von der Region Donetsk, von der Region Kharkiv, ist das durchaus tatsächlich davon zu sprechen, dass das nicht so eindeutig ist und dass sie auch sehr viel Angst haben, auch weil sie eben eher nur die eine mediale Seite kennen, sehr viel davon Angst davor haben, dass da jetzt diese aus dem Westen, so wird es dann immer gesagt, kommen und wollen eigentlich uns gefährden. Dass das alles eigentlich nur gegen den ehemaligen Präsidenten Janukowitsch und gegen seine Politik, aber nicht gegen das Volk in der Ukraine und nicht gegen bestimmte Regionen gedacht war, das haben sie durchaus die Schwierigkeit zu verstehen, weil da die Angst doch groß mitspielt. Es gab eine ganz gute Reaktion darauf in Lviv eben, als ich da war im Februar. Da hat der Bürgermeister gesagt, und Lviv ist eine klar ukrainischsprachige Region, das muss man sich eindeutig vorstellen, wir machen eine Woche Russisch. Wir sprechen bei uns in der Stadt alle eine Woche Russisch. Alle, die uns unterstützen, alle, die daran teilnehmen wollen, damit die Menschen verstehen, wir sind ein Land. Und die Sprache trennt uns nicht, auch die Kultur trennt uns nicht. Wir sind ein Land und wir sprechen alle eins.
Wie sehen das denn die Menschen auf der Krim?
Ja, die Krim. Das ist in der Tat ein schwieriges Gebiet. Nicht nur deshalb, weil man jetzt zum Beispiel, wenn man die Bevölkerungszusammenstellung sich anschaut, dann redet man von etwa 65-70% russischstämmigen, also russischen Menschen, von etwa 14-16% Krim-Tataren, einem Türkenvolk, das da seit Ewigkeiten lebt und die Urbevölkerung dieses Gebiets eigentlich ausmacht und eben dem Rest, den restlichen 10-15% Ukrainern, sondern auch die Geschichte, warum die Krim eigentlich ukrainisch ist, ist auch sehr umstritten. Präsident Khrushchev, Vorsitzender des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, der UdSSR, hat in den 50er Jahren, als das Stalin-Regime sozusagen zu Ende war und es um eine Reform innerhalb der UdSSR ging. Im Zuge dieser Reformierung hat Khrushchev, der selber aus der Ukraine stammte, die Region Krim der Ukraine in Anführungsstrichen geschenkt im Austausch für drei Gebiete, die an die Russische Föderation abgetreten wurden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass in dieser Krise viele Russen und diesem neuen Nationalbewusstsein der starken Macht, viele Russen sprechen, wir holen uns nur das zurück, was uns sowieso gehört.
Und darüber reden wir gleich weiter, welche Rolle tatsächlich Russland in der Ukraine spielt, Russland auf der Krim spielt und welche Rolle auch Wladimir Putin bei der ganzen Geschichte spielt. Gleich im letzten Teil unserer Sternzeit-Klartext zum Thema Maidan.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Maidan heißt unsere Sendung. Wir haben Dimitri Kaikin zu Gast, der gerade aus der Ukraine zurückgekommen ist. Und wir haben gerade eben schon gesprochen über die Krim. Dass die Krim, wenn man von der Ukraine spricht, ich weiß nicht, ob man es Sonderfall nennen kann, aber ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass du gesagt hast, die Menschen auf der Krine definieren sich selber nicht so wirklich als Ukrainer. Kann man das sagen?
Kann man durchaus sagen, ein Großteil davon von ihnen. Und ich habe auch energisch, das konnte jetzt keiner sehen, aber ich habe energisch auch mit dem Kopf genickt, als du sagst, Sonderfall, ja. Aber Sonderfall auch deshalb, weil da zum Beispiel eben die besagten Krim-Tataren sind. Für die, die sehen sich nicht als Teil Russlands. Und zwar deshalb nicht, weil sie eher sich als Teil der Ukraine sehen, weil in der Ukraine für sie das Leben eigentlich mit das Einfachste war in den vergangenen Jahrhunderten. Die haben, es gab keine Versuche, sie umzusiedeln, es gab keine Religionsverbote, es gab keine Intoleranz denen gegenüber. Das befürchten sie alles jetzt, wenn es Russland wird oder russisch wird oder faktisch beginnt es ja schon, hat es ja schon begonnen mit der Russifizierung des Gebiets. Und da gibt es zum Beispiel auch noch die Geschichte der Türkei, die natürlich auch mit dem Blick auf die Innenpolitik gerne mit den Säbeln rasselt und sagt, ja gut, dann stehen wir jetzt an der Stelle des Beschützers der türkischstämmigen Bevölkerung, der Krim. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und wir wissen ja, wenn ein Teil, Teil, der eben sich lange unterdrückt fühlt, wenn ein Teil der Bevölkerung eben dann meint, sich verteidigen zu müssen, dann wissen wir ja, wie das ist. Da hat Russland auch selber mit Tschetschenien große Erfahrung gesammelt und da ist auch noch nichts ausgestanden auf lange Sicht. Also das ist an sich ein Pulverfass. Auch deshalb, weil auf der Krim die Schwarzmeeresflotte der Russischen Föderation stationiert ist mit zugelassenen bis zu 25.000 Mann. Wobei natürlich dieser Vertrag jetzt wahrscheinlich sowieso nichtig ist. Krim ist jetzt faktisch russisch und da kann Russland im Prinzip stationieren, wie viel Russland lustig ist. Also,
das heißt aber de facto, dass dieses Bild, was man meistens in den Medien mitkriegt, dass die Bewohner der Krim jetzt eigentlich froh sind, dass sie wieder zu ihrer russischen Heimat gehören, so einfach kann man es auch nicht machen.
So einfach kann man das nicht machen, das gilt aber sicherlich, das wäre auch falsch zu behaupten, dass zum Beispiel die russische Bevölkerung sich nicht freut darüber. Ja, das tut sie, ganz klar. Ich würde nur sagen, wie gesagt, wenn man über die Krim spricht, ist es sehr wichtig zu bedenken, dass die Krim einen sehr schwierigen Präzedenzfall schafft in der globalen Politik. Denn zu Recht sagen ja einige Menschen, die das sehr kritisch sehen, wenn in Russland jetzt zum Beispiel in Tatarstan, in einem Gebiet, wo die Tataren eine absolute Mehrheit ausmachen, wenn die Tataren sich jetzt entscheiden und die befinden sich nun mal mitten in Russland, dass sie eigentlich unabhängig sein wollen, dann kann nach dieser Logik auch keiner was dagegen tun. Mhm. Das heißt, Russland schafft auch für sich, und Russland ist natürlich ein Land, aufgrund der Größe und der verschiedenen Völkerstruktur ist so ein Zerfall eines Riesenimperiums fast schon im System, systemimmanent sozusagen, Teil des Systems. Russland schafft auch für sich einen sehr schwierigen Präzedenzfall. Die Logik dahinter, die Logik von Präsident Putin, da gibt es verschiedenste Szenarios, die das Ganze verstehen und nicht verstehen und plausibel machen und wiederum nicht. Es kann durchaus eine Logik dahinter geben. Ich bin nun wirklich kein Putin-Liebhaber und nicht unbedingt, würde mich nicht als Putin-Versteher bezeichnen. Aber auch eins, was man verstehen muss, definitiv, wir hören in den Nachrichten, dass Russland sowieso wirtschaftlich in einer schwierigen Lage steckt. In den vergangenen 20 Jahren hat die russische Wirtschaft nicht unbedingt sehr viel aus dem Geld gemacht, das aus dem Rohstoffhandel dazu kam. Das heißt, wir reden immer noch von hauptsächlich Überresten der sowjetischen Produktion an Rohstoffen und einigen Hochentwicklungsindustrien, die aber eher eine Fertigung in Russland haben und die kommen eher aus dem Ausland. Dieses System wird immer maroder und man kann irgendwann auch nicht mehr nur von dem Verkauf von Rohstoffen profitieren, zumal das russische System, Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, dass das nicht nur auf hohen Preisen basiert ist, sondern das braucht eigentlich zum Funktionieren immer höhere Preise. Das ist auch absichtlich, dass das nicht mehr passieren wird. So dass Präsident Putin ganz klar im Vorfeld dieser Krise vor einer großen Wirtschaftskrise im eigenen Land steht oder stand. Die steht dem Land nach wie vor. bevor. Aber jetzt hat er die Bevölkerung oder den Großteil seiner Bevölkerung hinter sich und wird wahrscheinlich das alles auf den Westen schieben können und sagen, das ist nicht uns, sondern das geschieht uns, weil wir eben so freiheitlich sind und weil wir eben eigenständig sind und weil wir eben diese Weltnation sind, zu der wir immer aufstreben wollten wieder. Jetzt sind wir das, jetzt hassen sie uns alle, jetzt mögen sie uns alle nicht und wir haben jetzt die Sanktionen gegen uns und deshalb geht es uns schlecht. Also ihm geht es jetzt auch um den Verbleib im Amt, denn eine große Angst, die er hat, ist, dass Maidan auch irgendwann in Moskau ist.
Kann man denn das so ein bisschen auch psychologisch betrachten, dass man einfach sagt, die Menschen in Russland haben noch in Erinnerung vor, sagen wir mal, 30, 40 Jahren, da waren wir eine große Macht, da ging es uns jetzt nicht allzu schlecht. Und seitdem Gorbatschow gekommen ist, seitdem die Wende gekommen ist, seitdem der eiserne Vorhang gefallen ist, ist es mit uns eigentlich immer bergab gegangen und wir wollen das quasi irgendwie wieder zurückhaben.
Ganz klar, es geht für viele Menschen geht es um eine schöne Erinnerung, die sie weiter tradiert bekommen haben, die sie selber nicht mitbekommen haben, weil sie entweder Kinder waren oder gar nicht wissen, was die Sowjetunion war. Es geht darum, dass die Medien das zelebrieren, dass die UdSSR einmal mindestens genauso stark war wie eben der andere Pol, die USA. Mhm. Es geht darum, dass die Menschen 20 Jahre oder die letzten 15 Jahre vielleicht etwas besser wirtschaftlich, aber davor eine sehr schwierige Zeit hatten und sie gerne zurückkehren würden eben zu diesem Selbstverständnis einer Weltmacht. Aber wie gefährlich dieser Versuch ist, nach einem geopolitischen Zerfall, nach einer Katastrophe aus der russischen Sicht, da wieder mit einer Stärke, militärischer Stärke, wirtschaftlicher Stärke, um sich herum wieder Gebiete zu besetzen. Ich meine, gut, das kennen wir auch aus der deutschen Geschichte nun zu Genüge.
Jetzt die Frage, die sich da fast schon aufdrängt und die wahrscheinlich vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber es gibt Leute, die jetzt Angst haben. Kann es denn jetzt wieder zu so einer Frontenbildung, zu so einem neuen kalten Krieg kommen oder ist das eine übertriebene Angst?
Ich würde es nicht ausschließen. Ich finde sie nicht übertrieben. Ich behaupte mal, dass wenn kein Einlenken aufgrund von wirtschaftlichen Problemen und noch größeren wirtschaftlichen Problemen auf der russischen Seite passiert, dass es durchaus dazu kommen kann. Ich glaube nicht, dass wir von einem heißen Krieg sprechen können. Ich hoffe nicht, dass das sich ändert. Aber ich glaube schon, dass wir durchaus von Sanktionen und einem Versuchen des Abschottens dem Westen gegenüber ausgehen können. Also es kann passieren. Wie lange das geht, glaube ich nicht sehr lang.
Auf alle Fälle haben wir einen sehr guten Einblick bekommen heute hinter die Kulissen des Maidan, hinter die Kulissen der Ukraine und auch hinter die Kulissen der russischen Politik, der dahinter steckt. Dimitri Kaikin war bei uns im Studio. Ich danke dir sehr, dass du vorbeigekommen bist und uns diesen Einblick verschafft hast. Wir sprechen aber gleich nach den Nachrichten nochmal weiter mit dir. Dann reden wir nämlich darüber, wie du das Ganze siehst, was das denn für dich bedeutet, auch unter dem Thema, dass du als in Deutschland lebender Russe das Ganze betrachtest. Gleich geht's damit noch weiter. Die Sternzeit im Domradio.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Es geht bei uns noch eine halbe Stunde lang um die Ukraine. Die Sendung heißt ganz schlicht und einfach Maidan. Am Mikrofon ist Renato Schlegelmilch und ich habe noch einen Studiogast.
Dimitri Kaikin ist mein Name, hallo.
Wir blicken nochmal zurück auf unser Klartext-Thema.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Dimitri Kaikin hat uns heute in der Sternzeit über seinen Besuch in der Ukraine erzählt und über die politischen Hintergründe. Jetzt frage ich mich, wenn du das Ganze so objektiv betrachtest, wie du es die vergangenen zwei Stunden getan hast, fällt das dir schwer, der du arbeitstechnisch in der Ukraine zu tun hast, der geboren bist in Russland und in Deutschland lebt? Steht man da nicht so ein bisschen zwischen den Stühlen?
Ja, muss man schon sagen, in der Tat. Ich habe zum Beispiel jetzt kein großes Problem hier in Deutschland mit meiner Meinung, die eindeutig gegen die Position Russlands geht und eindeutig, also meiner persönlichen Meinung und gegen die russische Politik. Aber ich habe eine große Schwierigkeit jetzt bei dem Kontakt mit meinen russischen Freunden, also wirklich Menschen, die ich seit Ewigkeiten kenne. Und wir sind auch seit Ewigkeiten in Kontakt und da ich ja oft auch vor Ort bin, ist es nicht so, dass wir uns nur eigentlich als Brieffreundschaft nur noch kennen. Ich habe große Probleme und bekomme immer wieder die Fragen gestellt, bist du jetzt mit uns oder gegen uns? Also da wird jetzt alles sehr schwarz-weiß gesehen, es ist von einer Euphorie, aber auch Hysterie der Rede. Eigentlich auf beiden Seiten, in der Ukraine und in Russland, es ist extrem sensibel, extrem politisch, extrem ja, gefühlsbetont und dadurch leider sehr wenig überdacht, was da passiert. Und ich bin mir relativ sicher, dass ein Großteil derer, die jetzt so patriotisch und eindeutig quasi stur und mit Schorklappen vor den Augen da in Richtung Pro-Putin auf die Propaganda stürzen. Ich bin mir sicher, dass diese Menschen nach einer Zeit umdenken bzw. sich auch dafür schämen. Das macht es aber nicht einfacher jetzt. Man muss ja jetzt auch kommunizieren. Ich glaube, das Schlimmste, was man wirklich jetzt machen könnte, und es gibt ja in Deutschland, betrifft sehr viele Menschen, nicht nur die russischsprachige Diaspora, die ja mehrere Millionen Menschen umfasst, sondern auch viele Wirtschaftsunternehmen und alles, was da mit Russland und der russischsprachigen Welt verbunden ist. Ich glaube, das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist alle Kontakte aufbrechen, weil das eigentlich nur die Putin-Propaganda stärkt. Weil es dann gar keine Gegenstimme und eigentlich gar keine Gegenposition dem bietet. Ich denke, das ist sehr sinnvoll in der jetzigen Lage, einfach versuchen, den Kopf zu behalten, den klaren Kopf. Ich glaube, das wäre meine Botschaft, wenn ich eine hätte, dann wirklich bei allem, was passiert, nachzudenken und versuchen, auch ein Gefühl zu haben für alle Menschen und dass die Menschen tatsächlich auch extrem leiden werden, egal wie sich die Lage, wenn sie sich in eine extreme Richtung entwickelt.
So sieht's aus, wenn du mit den Menschen in Russland redest. Wie ist das denn umgekehrt? Also es ist ja so, dass tatsächlich momentan in den Medien so eine gewisse Frontenbildung Ost-West stattfindet. Wirst du als in Deutschland lebender Russe, der den Namen Dmitri Kalkin definitiv als Russe identifizierbar ist, gehen die Leute mit dir anders um als noch vor 2-3 Monaten?
Ich mag eine sehr unsensible Person sein, aber ich spüre nichts desgleichen. Wäre wahrscheinlich anders, wenn ich in Studiodiskussionen zusammen mit mehreren Putin-Unterstützern sitzen würde, dann würde es wahrscheinlich zu einem offenen polemischen Kampf kommen. Wie gesagt, aber sowas spüre ich eigentlich nicht. Es gibt ein Argument, was tatsächlich für mich etwas verwunderlich ist, immer wieder, das hört man gerade sehr viel von gebildeten Menschen, die Putin in dieser Form verstehen und unterstützen, wie sie auch zum Beispiel den Präsidenten Ahmadinejad verstanden haben, dass sie sagen, endlich mal einer, der den Amerikanern im Klartext die Meinung sagt und das versucht, was die Amerikaner schon lange gemacht haben. Das ist ein Argument. Vor allem ist daran ein Argument, dass die Amerikaner tatsächlich mit ihrer Außenpolitik nicht unbedingt eine Nichteinmischung betrieben haben. Aber ich glaube, das hat weder mit der aktuellen Lage noch mit den Gefahren, die in der aktuellen Lage stecken, zu tun.
Auf alle Fälle ist das eine Diskussion, die sich uns in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht so schnell abhanden kommen wird. Aber ich habe es gerade eben schon mal gesagt, danke, dass du uns mal noch einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Diskussion verschafft hast. Die Sternzeit im Domradio und wir sprechen über die Ukraine. US-Präsident Barack Obama hat nämlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Die beiden haben über Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung der Ukraine-Krise gesprochen. Das hat das Weiße Haus in Washington mitgeteilt. Und Manja Borchert sagt, oder wir fragen Manja Borchert, bahnt sich denn da jetzt ein Durchbruch an in der Krim-Krise?
Immerhin wird miteinander geredet und es war Wladimir Putin, der zum Telefonhörer gegriffen hat. Das kann man mal als gutes Zeichen werten. Der US-Präsident Barack Obama hat Putin aufgefordert, seine Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Die USA schätzen ja, dass sich im Grenzgebiet momentan 20.000 russische Soldaten tummeln. Putin hat deutlich gemacht, dass er sich Sorgen macht um die Sicherheit der Russen in der Ukraine. Extremisten würden da ungestraft Menschen angreifen, sagt Putin. Und er hat sich dafür ausgesprochen, dass die internationale Gemeinschaft zur Stabilisierung der Lage in der Ukraine beiträgt.
Stellt sich die Frage, wie geht's jetzt weiter?
Die beiden haben vereinbart, dass ihre Außenminister sich bald treffen sollen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Es gibt wohl einen Lösungsvorschlag, den Obamas Außenminister John Kerry Russland schon vorgelegt hat. Da gibt es unter anderem die Idee, dass die Vorbereitungen für faire Wahlen in der Ukraine gemeinsam getroffen werden, also mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der Europäischen Union. Und diese Gruppe könnte dann auch Korruptionsfälle aufklären und über Maßnahmen gegen die Finanzkrise in der Ukraine beraten.
Russland gerät wirtschaftlich immer mehr unter Druck durch die Krim-Krise und das spielt wohl auch eine Rolle.
Russland hatte schon vorher wirtschaftliche Probleme, aber die werden jetzt durch die Krim-Krise verschärft. Die Investitionen gehen zurück, Geldanleger ziehen ihr Kapital ab. Die US-Ratingagentur Moody's hat jetzt als dritte große Ratingagentur angekündigt, sie wird die Kreditwürdigkeit von Russland möglicherweise runterstufen. Und wenn das passiert, wird es noch schwieriger für Russland, sich frisches Kapital am Markt zu besorgen. Und die Weltbank warnt schon vor einer schweren Rezession in Russland.
Manja Borchert über das Telefonat von US-Präsident Obama mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Krim-Krise. Wir haben unseren Ex-Russland- und Ukraine-Experten Dimitri Kalkin im Studio. Du sagst zu der ganzen Geschichte, dass das nicht unbedingt Nächstenliebe von Putin war, die zu diesem Telefonat geführt hat.
Na, sicherlich nicht. Also ich denke, so ein Umdenken bzw. ein Einlenken, wenn, wie man das jetzt versucht einzustufen, hat auch sicherlich mit diesen wirtschaftlichen Folgen zu tun, über die wir gerade gesprochen haben. Denn man muss wissen, dass nach verschiedenen Schätzungen zwischen 100 Milliarden und 160 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr aus der russischen Wirtschaft abfließen werden. Das ist das berechnete Volumen an Investitionen, das zurückgeht. Russland hatte, wie eben richtig gesagt, schon vorher massive wirtschaftliche Probleme, die unter anderem auch mit der Durchführung der Olympischen Spiele zu tun hatten. Und man muss auch noch vielleicht drauf schauen, was Präsident Obama vor dem Gespräch gemacht hat, nämlich der war in Saudi-Arabien und hat da mit den Scheichs dort vor Ort einen möglichen Ausbau der Quoten, der Förderquoten ausgemacht, was den Erdölpreis massiv nach unten und damit auch den Erdgas eigentlich massiv nach unten drücken würde, wenn es tatsächlich dazu käme. Das wäre für Russland jetzt eigentlich eine der schlimmsten möglichen Wirtschaftssanktionen.
Das heißt, Putin hatte quasi gar keine andere Wahl als jetzt. Kann man denn schon einlenken sagen?
Ich würde jetzt noch nicht von einem Einlenken sprechen. Wie gesagt, in dieser Logik, da gibt es sehr viele verschiedene Faktoren, die da mit einspielen. Aber das kann durchaus sein, dass er jetzt erstmal bereit ist, eher auszuloten, welche Zugeständnisse er denn vom Westen, sprich der EU und eben den USA, noch bekommen kann.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Ja, und auch in unseren Musiktipps gehen wir heute in die Ukraine und stellen Musik vor, die mit der Ukraine zu tun hat oder die aus der Ukraine kommt. Und dazu sprechen wir auch mit unserem Studiogast, weil der sich da 10-mal besser auskennt als ich. Unser erstes Lied stammt aus dem Jahr 1987. Unser erster Musiktipp kommt aber nicht direkt aus der Ukraine.
Genau, also im Grunde genommen könnte man sagen, er kommt aus der UdSSR. Mhm. Denn damals, schon damals hatte UdSSR einen Krieg, gegen den sehr viele Menschen eigentlich protestiert haben, weil sie auch am eigenen Leib erfahren haben, was es heißt, wenn ja Menschen in der Familie oder im Bekanntenkreis auf einmal dann eben in Särgen nach Hause kommen. Das war der Afghanistan-Krieg bzw. der Afghanistan-Konflikt, wie er in der UdSSR hieß. Und da hat ein damals unbekannter Mensch aus der Provinzstadt Ufa, Juri Schewtschuk hieß er, einen Song geschrieben, der heißt Schieße nicht. Es geht nämlich um einen Jugendlichen, der immer eigentlich schießen wollte, alle Wettbewerbe gewonnen hat und dann hatte auf einmal die Möglichkeit dann zu schießen, allerdings auf Menschen, und das hat ihn sehr verändert und er kam dann eben zurück und wollte eigentlich weder Waffen noch sonst was sehen. Und wer hätte gedacht, dass, naja, 27 Jahre später dieser Song immer noch so aktuell sein wird und immer noch so viele Kriege und Konflikte begleitet hat, von Afghanistan, Zerfall der Sowjetunion, Tschetschenienkrieg. Und jetzt eben, Juri Schewtschuk ist auch nicht mehr ein Unbekannter, es ist einer der bekanntesten Musiker in Russland, vergleichbar in Deutschland durchaus mit der Rolle von Herbert Grönemeyer vielleicht oder eben Wolfgang Niedecken. Sowas. Seine Band heißt DDT, war damals gegründet eben als das Gift für das sowjetische System, das DDT, also dieses Antipestizidmittel, das sehr giftige, und nach wie vor sind die sehr politisch aktiv. Schewtschuk steht ganz klar auf der Seite des Friedens in dem aktuellen Konflikt und ganz klar auf der Seite der, ja, der Beruhigung der Atmosphäre in den beiden Ländern. Und man sollte sich vielleicht wirklich erinnern, wie er sagt, dass das doch Brudervölker sind und dass das die Politiker sind auf beiden Seiten oder auf einer Seite, die Stimmung aufheizen. Also Schieße nicht, von 87 immer noch sehr aktuell, leider.
Heißt im Original auf Russisch?
Не стреляй.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Unser erster Musiktipp für heute war das Musik aus Russland und die heißt?
Не стреляй, von der Band DDT.
Und wir haben gerade drüber gesprochen, ich habe dich gefragt, ob das denn man von der Bedeutung, wenn das ein Lied gegen den Krieg ist, das Ende der 80er rausgekommen ist, kann man das denn mit von der Bedeutung her so mit Wind of Change von den Scorpions vergleichen?
Ja und nein, ich würde sagen, das Lied hat sogar noch mehr Bedeutung, also zumindest in der russisch- oder post-sowjetischen Welt, weil die Person, die dahinter steckt, nun wirklich bekannt ist als eine, die extrem gegen alle Kriege ist, die, also Juri Schewtschuk eben der Autor, der war auch bei allen Konflikten, die man so jetzt nennen kann, die da in der Region stattgefunden haben, eben von Tschetschenienkrieg angefangen, jetzt die Ukraine-Krise, Kosovo-Krieg und alles dazwischen, und er ist auch dafür bekannt, dass er wirklich vor beiden Lagern auftritt. Er ist nicht so, dass er nur pro-russisch zum Beispiel nur vor und mit den russischen Soldaten dort unterwegs ist, sondern er ist wirklich auch dann eben mit der anderen Seite da und hat auch für sie gespielt. Er sieht sich auch als ein Friedensbotschafter, ist ein bekennender russisch-orthodoxer und entspricht wahrscheinlich auch seiner Lebenseinstellung eben. Und dieser Song ist, das kenne ich einfach nur selber, auch zum letzten Mal gehört, zum Beispiel in Essen vor 7000 Zuschauern in der Krugerhalle. Und der ist wirklich eine Hymne, die man gerade in diesen Zeiten auch erwartet, die auch gefordert wird vom Publikum. Das ist wirklich ein sehr symbolischer Song eben für alles, was post-sowjetisch ist.
Mit dem auch jeder Mensch in diesen Ländern was anfangen kann.
Ganz genau. Also ein Bild aus Essen, was mir ganz klar im Kopf war, die Flaggen, mit denen die Menschen da geweht haben. Da waren russische Flaggen, ukrainische Flaggen, kasachische Flaggen, lettische Flaggen, litauische Flaggen und so weiter und so fort. Alles drumherum. Für die alle ist er eigener Musiker. Das ist also kein russischer Musiker, sondern wirklich einer, der in mehreren Ländern zu Hause ist. Auch wenn er alles auf Russisch macht.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Auch mit unseren Musiktipps begeben wir uns heute in die Ukraine. Dimitri Kalkin hat uns zwei Lieder rausgesucht. Das erste Lied haben wir schon am Anfang der Sendung gehört. Jetzt gibt's das zweite, und passenderweise hast du gerade gesagt, dieses Lied, was wir jetzt hören werden, wird in der Sendung über die Ukraine das erste Mal sein, dass wir jetzt tatsächlich die ukrainische Sprache hören.
Passender oder unpassenderweise eigentlich, wir sind fast am Ende und hören erst jetzt ein oder Worte auf Ukrainisch, aber nichtsdestotrotz, es ging um die Ukraine und jetzt hören wir das auch. Und der Titel passt auch sehr gut. Die Band Okean Elsie um den Frontman Svetoslav Vakarchuk ist eines der Gesichter der Proteste. Die waren die ganze Zeit, also Monate auf dem Maidan, sind mehrmals dort aufgetreten, die Menschen unterstützt, er hat selber mehrmals gesprochen, hat jetzt aktuell, er und die Band haben große Schwierigkeiten in Russland, da war eine große Tour geplant, fast alle Auftritte sind abgesagt, und das Lied, das wir jetzt hören, nennt sich Stina, also die Mauer, The Wall, da kann man musikalisch sehr viele und auch geschichtlich sehr viele Parallelen finden, und es geht tatsächlich um die Mauer zwischen den Menschen, und es gibt dazu auch ein schönes Musikvideo, das passenderweise in Lviv, in der größten westukrainischen Stadt, gedreht wurde, und in Donetsk, in der größten ostukrainischen Stadt, gedreht wurde. Es geht also darum, dass das doch ein Land ist und es keine Mauern zwischen Nachbarn, Nachbarvölkern, Brudervölkern geben sollte.
Hör mal jetzt. Sag nochmal, wie es heißt.
Stina.
Von?
Okean Elsie.
Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
Bin ich glücklich und froh, denn habe ich Pfarrer erwischt, wie er hat gegessen letzte Woche Sonntag ein Stück Schokoladenkuchen mit Sahne, und das mitten in Fastenzeit. Habe ich gedacht, dass wenn er nicht fastet, ich auch nicht fasten muss. Und ich bin gegangen in nächste Bäckerei und habe gekauft große Sachertorte. Habe ich direkt angerufen Babusch und gesagt, dass sie eingeladen ist zu mir auf Terrasse, und werden wir essen Schokoladenkuchen mit so viel Sahne, bis wir platzen. War sie ganz geschockt. Als ich mit Schokotorte vor meiner Haustüre stand und gerade aufmachen wollte die Tür zu meinem Haus, da kam ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt:
Ach, Christina, du hast das etwas falsch verstanden. Die Fastenzeit gilt weiter. An Hochfesten in der Fastenzeit darf das Fasten unterbrochen werden. Sonntage sind generell schon mal Hochfeste, weil man der Auferstehung Jesu gedenkt. Die Fastengebote richten sich auch nur an Menschen, die es gesundheitlich leisten können. Schwangere und Kinder müssen nicht fasten, genauso wie alte Menschen. Und Menschen auf Reisen sind auch nicht an die Fastengebote gebunden. Dein Pfarrer hat sich am Sonntag wohl einfach mal ein Stück Kuchen gegönnt, weil er durch den Verzicht der letzten Wochen sich über den Kuchen wieder viel mehr freuen konnte.
Menschen auf Reisen müssen nicht fasten? Dann werde ich jetzt aufhängen über Wohnzimmer ein Schild, wo drauf steht Rom, über Küche ein Schild mit Paris und über Schlafzimmer ein Schild mit London. Dann reise ich in meiner eigenen Wohnung von Stadt zu Stadt und kann essen jeden Tag ein großes Stück Schokotorte. Und das mitten in Fastenzeit.
Christina aus Pristina.
2 Stunden lang Sternzeit geht an dieser Stelle zu Ende. Wir haben über den Maidan gesprochen mit Dimitri Kaikin, der aus der Ukraine zurückgekehrt ist als Augenzeuge der Revolution in der Ukraine. Die Sendung von heute gibt es, wer das Ganze sich nochmal anhören will, als Podcast im Internet zum Runterladen und zum Nachhören auf domradio-sternzeit.de. Uns bleibt es jetzt nur noch zu verabschieden. Am Mikrofon war Renato Schlegelmilch und mein Studiogast heute
Dimitri Kaikin.
Und wir sagen Danke und auf Wiederhören.
Das war Die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.